Blind Date, eine halbe Stunde Zeit und die Frage, ist es ein Match? Das ist Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gemischte Tüte Rheinland-Pfalz. Wir sitzen hier wie immer im Podcast-Studio. Ein Blind Date, ein neues Blind Date sitzt sich gegenüber. Ich darf vorstellen Moritz Koch und Dr. Steffen Klabunde. Hallo.
Hallo.
Hi. Hallo.
Hi.
Ganz wichtig für uns ist natürlich, haben wir es geschafft, ein Blind Date zusammen zu bekommen? Habt ihr euch schon mal gesehen?
Nein.
Nein. Nein.
Ihr kennt euch nicht.
Wir kennen uns nicht.
Hey. Habt euch auf jeden Fall schon mal so angeguckt. Wo kommt der ungefähr her? Vielleicht, Steffen, magst du mal sagen, wer bist du, was machst du in der Kurzform?
Ja. Okay, also ich bin der Steffen, ich komme aus der Nähe von Kaiserslautern und arbeite im Unternehmen, was Verbandstoffe herstellt, schon über 100 Jahre alt ist und bin dort verantwortlich für Produktmanagement und Entwicklung.
Spannend, okay. Hi, ich bin Moritz Koch. Mhm. Ich bin Künstler hier aus Mainz, Fotoregisseur nenne ich mich. Ich bin auf eine sehr spezielle Art der Fotografie spezialisiert, auf die inszenierte Fotografie. Und zwar die großinszenierte, inszeniere ganze Filmsets und nehme dann aber keinen Film auf, sondern eben nur ein einziges großes Foto.
Ah, okay.
Okay.
Und irgendwelche Stilrichtungen, ist das dann schwarz-weiß oder ist völlig unabhängig?
Das, genau, es ist meistens farbig und es ist wirklich, es sind praktisch, ja, Filmkulissen, die ich fotografiere und mit ganz, ganz vielen Menschen, mit ganz vielen historischen Fahrzeugen meistens, mit Requisiten, mit allem, was wirklich an so einem Filmset auch dabei ist. Mhm. Also auch hinter den Kulissen stehen bis zu 30 Personen, vor den Kulissen teilweise bis zu 200 Komparsen oder auch 50 historische Fahrzeuge auf einer gesperrten Autobahn. Und genau, und dann wird kein Film gedreht, sondern wirklich nur dieses eine Foto umgedreht.
Vielleicht ist das ja auch der Moment, wo die zweite Regel greift. Wir wünschen uns nämlich immer von euch, dass ihr euch gegenseitig ein Geschenk mitbringt, weil dieses Geschenk ein bisschen was über euch erzählt. Und ich glaube fast, Moritz, es könnte sein, dass du da andockst, wenn du das übergibst.
Ja.
Und dann weiß Steffen mehr über dich.
Dann übergebe ich das einmal. Das ist nämlich ein Buch meiner aktuellsten Ausstellung, die im Landesmuseum Mainz, meiner Heimatstadt, die mir meine erste institutionelle Ausstellung, also das erste Mal in einem Museum jetzt eine Ausstellung gewidmet hat. Und dazu gibt es ein Buch und das habe ich mitgebracht, signiert und würde dir das gerne als Geschenk überreichen.
Ja, das ist toll.
Ich überreiche das mal. Und weißt du, was ich ganz schön finden würde, Steffen? Weil es sind ja Zuhörende, die das jetzt nicht sehen. Vielleicht kannst du mal beschreiben, kannst du auch blättern, was du siehst und wie es auf dich wirkt.
Ja, also der Titel ist Memories of Another Tomorrow. Ich sehe hier eine Autobahn. Ich habe mich gerade gefragt, ob die nochmal rekonstruiert wurde, ist, weil es sehr historische Fahrzeuge sind, wie zum Beispiel ein VW Käfer und andere Autos, würde ich sagen, so aus den 50er, 60er Jahren. Das erinnert mich gerade an was, wo mit meinem Vater war ich unterwegs und hat gesagt, mein Gott, sind die Straßen voll. Da, wo er früher in den 50er Jahren gewohnt hat, da sind sie an die Autobahn gekommen und haben geguckt und gewartet, wenn ein Auto vorbeifährt. Da, bei dir ist das jetzt schon sehr voll. Damals war es wahrscheinlich dann doch so, dass man warten musste, bis man all diese besonderen Fahrzeuge, sind ja besondere Fahrzeuge hier drauf, dann tatsächlich mal live gesehen hat. Mhm. Ja, sehr interessant.
Schlag mal eins auf vielleicht. Und mich würde noch interessieren, was du siehst. Also wie es auf dich wirkt, die Kunst.
Ah, jetzt in dem Fall ein bisschen apokalyptisch sehe ich gerade was vor mir. Fahrzeuge, die am Straßenrand stehen, vermutlich liegen geblieben sind. So ein bisschen dystopiemäßig.
Mhm. Ja, genau.
Sehr cool.
Ja. Ist immer so ein Wechsel oder so ein Spiel mit Utopie und Dystopie eigentlich in meiner Arbeit. Also diese auf den ersten Blick vielleicht harmonisch wirkenden Bildstimmungen, teilweise sogar Sonnenuntergänge, fast ein bisschen kitschig. Mhm. Und bei näherem Betrachten fallen dann aber Details auf, die diese Utopie eben brechen und dann eben zu Dystopie werden lassen. Und was du eben auch gesagt hast, das ist ganz spannend, nämlich es soll gar nicht die Vergangenheit zeigen. Also wir sehen zwar historische Fahrzeuge, aber es ist eigentlich die Zukunft, von der ich erzähle, in der sich Menschen dann in so eine von Nostalgie getriebene vergangenen oder in diese vergangenen Stilepochen eben ästhetisch eben wieder flüchten und Genau, und es soll aber die Zukunft sein. Und teilweise sind ja auch Gebäude relativ puristische oder futuristische Architektur zu sehen, die dann eben total kontrastiert. Und so kommt es eben zu diesem, wie ich ihn genannt habe, postfuturistischer Charakter. Und der bedient sich dann teilweise eben auch an diesen Stilelementen, was du auch eben schon gesagt hast, dieses fast apokalyptische oder auch Avantgarde und eben diese verschiedenen Stilrichtungen, die dann dort eben zusammenkommen.
Habe ich gleich eine Frage, was verbindest du mit diesem Rückblick in die Vergangenheit bei deinen Bildern? Was Gutes, was Schlechtes oder neutral oder?
Also ich habe, das ist so ein bisschen die Zeitkritik, so ein bisschen in diesem Stil auch. Also das ist ja auch nicht zufällig, sondern darin sehe ich so Bestrebungen, oder was heißt Bestrebungen? Also wir flüchten uns, glaube ich, auch heute, wenn man in die Popkultur schaut, wenn man auch gerade in die Musikindustrie oder in die Modeindustrie schaut, die lässt sich gerade sehr, sehr stark eben von der Vergangenheit wieder inspirieren. Und in meiner Erzählung flüchten sich die Menschen eben aufgrund komplex gewordenen Problemen oder einem Mangel an Lebensgefühl, an Glücksgefühl vielleicht oder generell an Gefühl wirklich, flüchtet man sich dann eben in so eine Vergangenheit. Und wir Menschen neigen ja total dazu, die Vergangenheit zu romantisieren. Und deshalb liegt das schon nahe. In der Philosophie oder auch in der Soziologie spricht man von so einem 30-Jahre-Zyklus auch manchmal. Mhm. Also, dass wir uns in der Jetztzeit in die Zeit vor 30 Jahren flüchten, in die Dekade vor 30 Jahren, weil die Menschen, die jetzt sozusagen an den Hebeln sind, meistens vor 30 Jahren dann eben aufgewachsen sind und deswegen ihre Kindheit so ein bisschen wieder aufleben lassen wollen. Also das ist so dieses, das verbinde ich mit diesem Stil.
Okay, gut. Ja.
Sehr schön.
Trifft wahrscheinlich auf jemanden in meinem Alter schon auch zu, glaube ich.
Ja, passt vielleicht dann auch. Genau. Vielleicht magst du mal dein Geschenk übergeben. Genau.
Ja, ich bin gespannt.
Also.
Oh, sogar schön eingepackt.
Ja, also folgendes, zuerst mal zu dem ersten kleinen Geschenk, das immer ein bisschen ab von dem, dass, weil ich ja auch für Entwicklung, Innovation zuständig bin im Unternehmen. Das ist eine Sport-Erste-Hilfe-Bandage, wenn du beim Sport dich mal stumm Verletzung hast, nie kühlt und dann komprimiert und die bekannte Regel einhält, dass du halt schnell von dieser Verletzung praktisch geheilt wirst. Sogenannte Price-Regel auf Englisch, also Pressure, Ice, Relief und Elevate your leg and then it works.
Mhm.
Aber jetzt weiß ich, dass das zweite Geschenk für dich das viel interessantere ist, weil das Unternehmen existiert ja seit 1903, KOB. Und hier ist die Geschichte bis 2018 vom Unternehmen zusammengefasst. Also es geht dann nochmal 30 und 30 und 30 Jahre zurück. Und ich habe es mitgebracht deswegen, weil die Familie, die das Unternehmen gegründet hat und die Geschichten, die man jetzt da drin lesen kann, die zeigt dieses Entrepreneurship. Etwas unternehmen, etwas machen, sich der Welt, dem Markt anpassen, Dinge erschließen. Gibt aber auch einen schönen Rückblick auf, wie es mal gewesen ist. Also da haben wir genau diese Verknüpfung von eben zu. Und ich hoffe, du hast viel Freude damit, wenn du da mal so durchblätterst und durchliest und ein Stück Industriegeschichte aus der Pfalz erleben kannst.
Ja, super spannend. Ja, ey, super cool. Vielen lieben Dank.
Ja.
Spannend. Das heißt, das hier stellt ihr auch her.
Das stellen wir auch her.
Ja, genau. Spannend. Genau. Okay. Ja. Und du bist aber, darf ich nochmal fragen, deine Funktion in der Firma? Genau.
Also ich verantworte ein Team mit Produktmanagement und Entwicklung. Die Entwickler sind natürlich der größere Teil, sind so 30 Personen, drei Produktmanager. Ein Business Development Manager, also eigentlich immer Menschen, die eigentlich nach vorne gucken müssen, natürlich auch, ja. Und dann Mitarbeiter in der Entwicklung, die von 30 bis kurz vor die 60 also sind und natürlich dann so die Kompetenzen aus ihren Bereichen zusammenbringen und möglichst neue medizinische Produkte entwickeln.
Ah, okay. Ja, also ihr habt schon den Schwerpunkt dann auf solchen medizinischen Produkten.
Genau.
Du hattest anfangs gesagt Verbund oder wie? Verbandsmaterial.
Also Bandagen. Ah, also soweit du siehst jetzt eine davon oder siehst sie nicht, weil sie noch in der Dose ist.
Ja.
Und ansonsten gibt es diese Produkte natürlich weltweit. Also die gibt es in deinem Autoverbandskasten, die gibt es aber natürlich im Krankenhaus, in der Apotheke, im Retail.
Und das international.
International, genau.
Was ist euer größter Markt?
Tatsächlich Europa, muss ich sagen, weil wir haben natürlich große Kunden, die haben ihre Lager in einem Land und verteilen dann in die Fläche. Danach kommt USA und dann springt es relativ schnell nach Asien, Japan, Australien. Das sind so die Länder. Und als die Firma gegründet wurde, hat man auch schon immer internationalisiert, auch immer international geschaut.
Spannend. Ja. 115 Jahre, logischerweise hast du das also nicht gegründet.
Nein.
Bist du denn zu der Firma gekommen, würde mich jetzt interessieren.
Ich bin tatsächlich so wie als Betriebswirt, wenn man so anfängt nach dem Studium, dann ist man in der Regel, wenn man Interesse hat, viel zu sehen, ist man als Berater unterwegs. Und ich war in vielen Unternehmen gewesen, habe dann festgestellt, also Großindustrie ist nichts für den Klabunde. Mhm. Und habe dann beschlossen, nach der Beratung ein Unternehmen zu suchen und bin mehr oder weniger aus Zufall auf Carlo Dor Braun gestoßen, den ich natürlich auch nicht kannte vorher. Und hatte da eine Projektaufgabe, die mir die Möglichkeit gehabt hat, den ganzen Unternehmen überall mal reinzuschauen.
Ja, cool.
Und das war natürlich super, also von Technik über Personal, über Controlling. Und so habe ich dann im Endeffekt da gesagt, das ist die Firma, wo ich hin möchte. Und die Nähe, die man da hat, das ist was ich noch bis heute als sehr liebe. Wir sind also in Deutschland knapp 800 und wir haben einen Standort in Indien, sind 500. Aber das ist immer noch so, man kennt die Gesichter, man kennt nicht mehr alle Namen, ja, natürlich. Aber es ist trotzdem noch so, dass es eben auch kurze Wege gibt, Dinge zu entscheiden. Mhm. Zum Beispiel war das jetzt mit der Zeitschrift so, die mussten wir jetzt erstmal suchen. Haben wir sowas nochmal?
Schön.
Ja. Wo ist das? Ja, ich habe da noch ein Exemplar und dann, ja, ich gebe es dir für heute und so. Ja, ja, genau.
Wie schön.
Ja.
Das heißt, ihr sitzt aber in Kaiserslautern in der Nähe von Kaiserslautern gibt es noch Standorte oder ist das?
Ja, also wir haben ein Vertriebsbüro in Japan, in den USA und in Indien einen Vertrieb und eine Produktion.
Wow, okay.
Also die ist auch schon 25 Jahre da, die haben wir selber aufgebaut. Und man ist natürlich, wenn man so lange dabei ist, war man dann natürlich an den verschiedenen Plätzen schon und hat natürlich kulturell auch viel gesehen. Ne?
Das kann also, ich mir vorstellen.
Das ist schon sehr, sehr spannend auch, ja, weil Kultur wirkt auch und natürlich ist unser indischer Standort auch von indischen Menschen gefühlt. Aber der Austausch findet statt und das matcht ganz gut. Also hätte ich nicht gedacht, aber funktioniert.
Stark,
ja,
cool.
Jetzt bist du ja Produktentwickler und du musst auch immer Ideen entwickeln. Mhm. Vielleicht ist das ja auch sowas, um so, habt ihr Gemeinsamkeiten oder arbeitet ihr unterschiedlich? Wie kommt ihr auf eure Ideen?
Mhm, das würde mich auch interessieren, ja.
Genau, dann kannst du davon lernen.
Ja, also früher war das relativ easy, weil dann kamen die Kunden und haben gesagt, ich habe da mal eine Idee. Mhm. Aber das hat sich über die letzten 10, 15 Jahre stark gewandelt. Also aufgrund unterschiedlicher Dinge, ja. Das heißt, wir sind schon berufen gewesen, jetzt zu sagen, vor allem regulatorisch wurde viele Sachen komplizierter. Die Kunden erwarten dann doch eher, dass wir mit neuen Produkten, Ideen auch kommen. Mhm. Und wir haben dann angefangen, zum Beispiel zu hospitieren. Wir sind zu Ärzten ins Krankenhaus oder in eine Wundstation gegangen und haben uns einfach angeschaut, was passiert mit unseren Produkten. Zum einen, um das zu verstehen, zum anderen aber auch zu verstehen, was man nicht so gut funktioniert und darüber tatsächlich dann neue Ideen zu entwickeln. Mittlerweile haben wir das Ganze auch ein bisschen systematischer gepackt, weil wir gesagt haben, das eine ist ja beobachten aktuelle Probleme, aber das reicht nicht aus, sondern wo sind eigentlich die Trends, wo geht denn die Reise so hin? Mhm. Ja, was ist denn für uns wichtig in der Zukunft, dass zum Beispiel dieses Thema Ambulantisierung, dass die Patienten oder Menschen immer mehr zu Hause behandelt werden müssen. Das heißt, du musst die Menschen oder die Patienten und die Verwandten, die sich um dich kümmern, in die Lage versetzen, mit den Produkten selbst umzugehen. Mhm. Ja, also wie geht das? Ja, da wird man relativ schnell feststellen, dass es Produkte gibt, die kann nur eine Pflegekraft anwenden. Also musst du überlegen, wie kannst du es machen, dass du das vielleicht sogar selbst hinbekommst. Ja. Und da geht dann viel über Probieren. Das heißt, wir versuchen ganz systematisch mittlerweile bestimmte Felder abzuarbeiten, Ideen zu entwickeln und diese Ideen dann auszuprobieren. Ja. Bevor wir dann in unseren regulierten Prozess der Produktentwicklung kommen, weil da musst du sehr, sehr viele Dinge beachten. Mhm. Und deswegen gibt es so die Spielwiese, nenne ich das mal, die Machbarkeiten, in denen wir systematisch Dinge ausprobieren. Also so wie du vielleicht jetzt ein Setting für eine Aufnahme ausprobierst, probieren wir Dinge, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, kann das funktionieren oder nicht. Mhm. Können wir mit einem kleinen Budget mal ausprobieren und dann können die Mitarbeiter ausprobieren, aber nur für eine begrenzte Zeit, um zu sagen, ja, das ist eine Lösung, eine Idee, die nachher auch ein Produkt geben kann oder es funktioniert eben nicht.
Ja.
Ja. Und wir haben es systematisiert. Also früher war das mehr so persönlich getrieben. Mhm. Und mittlerweile haben wir ein paar Menschen in dem Prozess, die sich darum kümmern, dass das immer wieder regelmäßig stattfindet.
Ja.
In quasi so einem Jahreszyklus. Ja.
Und wie kommst du auf deine Ideen?
Unterschiedlich, würde ich sagen. Also ja, vielleicht vergleichbar mit der Spielwiese. Genau, die Spielwiese sind dann für mich eigentlich deutschlandweit irgendwie Locations, die ich entweder wirklich, bei denen ich auf Motiv suche, auf Motivrecherche gehe. Mhm. Das war jetzt jüngst eben, waren das vor allen Dingen alles, was irgendwie mit dem Universum zu tun hat oder mit der Weltall- und Universumsforschung, also Radioteleskope, Erdfunkstellen und irgendwie ganz mystische Orte wissenschaftlicher Natur sozusagen. Mhm. Und da habe ich über 20 Orte jetzt in Anfang diesen Jahres und auch schon im letzten Jahr eben vorbereitend für Produktion in diesem Jahr besichtigt und hatte aber auch schon einen Teil der Produktionsorte gefunden. Das ist immer, gibt es immer diese zwei Wege eigentlich. Entweder weiß ich, beispielsweise habe ich einen Supermarktparkplatz mal inszeniert und da wusste ich von Anfang an, ich möchte diese Kulisse eines hektischen, chaotischen Supermarkts inszenieren und habe dann gezielt nach Supermärkten gesucht, ähnlich wie das jetzt eben mit diesem Weltraumthema oder Universumsthema war. Es gibt allerdings auch Momente, in denen ich fahre sehr gerne Auto und schaue dann immer, habe die Augen offen und manchmal nicht ganz so sehr auf dem am Straßenverkehr. Oh Gott, das wird man dann vielleicht hören irgendwann, wenn ich mal verunglücke. Bitte nicht, hoffentlich nicht. Nein, aber ich entdecke auch manchmal Orte und entdecke dort dann wirklich so ein Raumgefühl oder einfach eine Emotion, die ich mit der ich arbeiten möchte. Und dann entwickelt sich daraufhin halt eben die Idee oder dann sehe ich vielleicht auch ein Thema, kann eine Verknüpfung herstellen zu dem Ort. Und diese zwei Wege, also gibt es eigentlich. Und dann ist es ein sehr, sehr langer Prozess, bis es dann wirklich zu der Produktion kommt. Denn an so einem Tag selbst, wenn wir da eben mit so hohem Aufwand oder mit so vielen Menschen auch stehen, muss das eben alles sehr ähnlich oder sehr ähnlich, wie soll ich sagen, sehr
prozessorientiert.
Sehr prozessorientiert, genau, und sehr genau geplant einfach sein, ähnlich wie das jetzt bei dir in der Firma dann sein wird, sehr wahrscheinlich, dass wirklich das Ergebnis eigentlich schon mehr oder weniger feststeht oder angestrebt wird, was das ist und der Weg dahin aber schon sehr genau definiert ist. Mhm. Und das ist vielleicht was Verbindendes, was Ähnliches, genau.
Okay. So mit Menschen direkt, also Menschen direkt ins Bild zu nehmen und deren Emotionen darzustellen, hast du das auch schon mal irgendwie in deinen?
Da komme ich so ein bisschen her. Also ich habe natürlich angefangen im Alter schon von 15, 16 mit der inszenierten Fotografie und war anfangs wirklich von Werbe-Editorial, also von Werbe- und Modefotografie eigentlich inspiriert und bin dann aber, weil ich wirklich dieses Narrativ, weil mir das immer wichtiger wurde, wirklich eine Geschichte zu erzählen, bin ich dann eben hin zu diesem inszenierten oder mehr filmisch inszenierten. Es erinnert ja auch manchmal so ein bisschen an so einen Filmstil eigentlich. Es könnte auch ein Standbild aus einem Film sein.
Ja.
Und genau, da bin ich dann im Prinzip hin. Aber ich komme auch so ein bisschen aus der Fotografie. Ich bin kein Fotograf und so nenne ich mich auch heute nicht mehr oder so durfte ich mich auch nie nennen, weil ich keine klassische Fotografenausbildung erlebt habe. Aber genau, das steckt da drin. Aber für mich ist dann eher wichtig, dass die Prozesse auch eben genau abgestimmt sind. Also wenn man sich vorstellt, auch die Logistik bei solchen Produktionen, wir arbeiten ja wirklich echt. Also wenn man die Bilder auf den ersten Blick sieht, denkt man vielleicht auch oder denken viele auch, es ist eine KI-generierte Geschichte oder irgendwas Kollagiertes, also Zusammengesetztes vielleicht. Aber nein, wir haben ja wirklich 50 historische Fahrzeuge und wir haben wirklich diese 200 Komparsen da stehen und die brauchen natürlich dann genaue Anweisungen und das muss alles dann genau definiert sein. Deswegen ist der kreative Teil der Produktion oder des Bildes, meine Arbeit, dann meistens schon abgeschlossen, wenn wir dann wirklich die Produktion veranstalten.
Das wäre auch meine Frage gewesen. Wie viel deiner Arbeit ist Muße, Kreativität, Idee versus Projektmanagement, Unternehmertum, Geld eintreiben, irgendwie so. Also wie wahrscheinlich in einem Unternehmen auch, wo man dann denkt, oh ja, ich würde eigentlich gerne nur entwickeln und dann muss ich auch, Anträge schreiben.
Ja, voll. Also das wechselt, also das ist nichts Statisches, Gott sei Dank, weil das ist manchmal schon so, dass das Marketing ist auch so ein Bereich dann, der dann wirklich teilweise Überhand gewinnt und das mache ich ja wirklich alles selbst. Also ich bin praktisch Regisseur, Filmproduzent, wirklich eigentlich und Herstellungsleiter, wenn man so will, in einem und dann auch noch später wieder, ne, der das dann auch sich um die Vermarktung kümmert, zusammen mit meinen Galerien mittlerweile, die mich vertreten oder mit meinen GaleristInnen. Und genau, das nimmt manchmal Überhand, aber ich versuche dann wirklich von Zeit zu Zeit mich wirklich rauszunehmen und dann wirklich mein Künstlerdasein irgendwie zu leben und mich dann wirklich eben meinen Kopf frei zu machen für neue Ideen. Genau. Wie ist das bei dir? Wie kann ich mir das vorstellen?
Gut, also wenn wir in diesem kreativen Prozess des Schaffens sind und mit Materialien arbeiten, dann glaube ich, passiert jetzt mittlerweile, da das ist ganz komisch, weil wir es systematisiert haben, passieren solche Übersprungsdinge. Da sagt einer, das funktioniert jetzt bei mir nicht so, aber ihr macht doch da was. Könnte das da nützlich sein? Also irgendwo eine Art von textiler Konstruktion, die man sagt, ja, die hat jetzt für den Zweck nicht funktioniert. Oder da ist ein Material drin, wo ein anderer dann sagt, ah ja, das Material könnte ich brauchen. Das heißt, meine Aufgabe ist schon so ein bisschen dafür zu sorgen, dass der Austausch, dass die Kommunikation am Laufen ist, damit nicht sozusagen jeder im stillen Kämmerlein irgendwas ausprobiert und sagt, das ist das Beste, was es gibt. Sondern dann eben immer ständig in diesen Austausch gehen und zu sagen, okay, was hast du da gemacht, was habe ich gemacht, wie waren die Erfahrungen etc. pp. Aber ich glaube oder ich vermute mal, bei dir ist es auch so wie bei uns, es gibt dann irgendwann den Punkt, wo man sehr systematisch vorgehen muss. Wenn ich jetzt sage, das Bild am Ende oder das Foto ist dein Produkt, dann ist am Ende nicht mehr viel Platz für Kreativität, sondern weil man Zeitdruck, Kostendruck oder eben auch Ressourcen braucht, Menschen braucht, dann muss man da raus. Dann muss man sagen, jetzt arbeiten wir das Schritt für Schritt natürlich ab, damit am Ende das Produkt auch zustande kommt. Ne?
Ja. Wie hat sich das denn im Laufe der Zeit, du bist ja, seit wann bist du dabei?
Seit 2001 bin ich dabei.
Okay, dann hat sich an der Zeit sicherlich einiges verändert. Wie sind denn so die Kommunikationswege bei euch im Unternehmen auch?
Also was man sagen muss, früher war es natürlich schon so, dass du Entwickler hattest, die so, sag ich mal, ein super Standing, unheimlich viel wussten und vieles getrieben haben. Das waren dann so Einzelpersonen, ne? Ich sag immer, die Daniel Düsentriebs der Vergangenheit, die konnten in dem Bereich, in dem man unterwegs war, also Textil, Herstellung elastischer Textilien für die Medizin, vieles entwickeln, haben gute Ideen, auch gute Produkte gebracht. Heute zum Beispiel, wenn wir versuchen, digitale Dinge mit reinzubringen, dann musst du ja mit anderen zusammenarbeiten, auch außerhalb des Unternehmens. Und das ist schon viel komplexer, weil du musst eben eine Gruppe von Menschen zusammenbringen und Firmen zusammenbringen mit unterschiedlichen Interessen, um dann ein Ergebnis zu erreichen. Und da muss ich sagen, das ist jetzt meine größte Lernkurve, dass das auch viel Zeit in der, wie soll ich sagen, in der Anbahnung bedarf.
Beziehungsarbeit,
Vertrautheit. Ja, dass man sagt, okay, wenn wir zusammenarbeiten, geht's nicht darum, dass der eine gewinnt und der andere verliert, sondern am Ende brauchen wir uns alle, und das sind Konstellationen mal schnell mit 3, 4 Firmen, wo man dann sagt, um ein Endprodukt zu erzielen. Und da kommt dann wieder zum Tragen, dass man irgendwie so an die Idee glauben, zu sagen, ja, das ist was, da wollen wir mitmachen. Da geht's nicht nur um das rein Finanzielle, sondern auch um zu sagen, es ist eine gute Lösung, zum Beispiel für Patienten oder Ärzte oder Pflegekräfte. Und diesen Punkt, diesen Fixpunkt muss man immer haben, sonst wenn man in so großen Gruppen arbeitet, sonst löst es meistens auf oder es geht in unterschiedliche Richtungen. Ja.
Kannst du so ein Produkt nennen, wo ihr dann 3, 4 Firmen zusammengearbeitet habt, wo dann so digitale Komponenten mit reinkommen? Ne?
Ja, genau. Also das eine ist jetzt, darf ich leider nicht genau nennen, aber rein vor der Sache her kann ich es schon mal sagen, ist dann ein digitales Produkt, was für die Anwendung am Patienten dann zum Tragen kommt. Und da hast du natürlich elektronische Komponenten, da hast du Software. Mhm. Da geht es zum Beispiel auch um die Interaktion des Menschen mit der App, ja. Und um zum Beispiel den Therapieverlauf zu überwachen. Ja. Und da spielt dann zum Beispiel das ganz grundsätzliche Textile mit der Elektronik zusammen. Und da gibt es so ganz viele Aspekte, wo man denkt, wie gehört das auch dazu? Datenschutz und das und so weiter und so weiter. Und da muss man natürlich die denken, oh, ich habe ja schon das Textil fertig, und die anderen sagen, ja, Moment, aber da fehlt noch dies und jenes. Die muss man natürlich alle so ein bisschen auch bei Laune halten, weil solche Entwicklungen dauern, also ich sag's nicht gerne, aber ich muss es sagen, 5 bis 10 Jahre.
Wow. Ah, ja, immer noch?
Immer noch, ja, immer noch.
Ist das nicht?
Also wir haben 2017 mit diesen Dingen angefangen, das nennt sich Smart Textiles. Mhm. Und natürlich auch schnell so Dinge gefunden, wo man sagt, boah, das ist interessant, Patienten überwachen, die dann praktisch per Telemonitoring betreut werden und so weiter. Und damals war auch schon die Aussage, na, es dauert so 10 Jahre, hat jemand was für ein Auge gemacht. Und das saß ich mit meinem Kollegen, da sag ich, boah, 10 Jahre. Das, so lange wartet doch keiner im Unternehmen, bis man das hat. Mhm. Und das Produkt, was nächstes Jahr kommt, hat tatsächlich ohne die Vorstudienphase 7 Jahre gedauert.
Wow.
Aber ihr könnt das jetzt beschleunigen, weil ihr jetzt gelernt habt?
Ja, das kommt drauf an, weil das sind Patient und die Fragestellung, die medizinisch ist halt oft so unterschiedlich, dass du jetzt nicht sagen kannst, jetzt habe ich die eine Lösung, jetzt mache ich die nächste. Also zu industrialisieren ist eigentlich schon schwierig.
Ja, oder ist es vielleicht sogar schwieriger geworden aufgrund der Komplexität oder?
Ja, klar, natürlich, aber man muss auch sagen, ich glaube, es wird nicht mehr, das wird nischiger, ja. Also das heißt, man versucht Lösungen zu finden, die eine spezielle Fragestellung lösen und dann geht man schon wieder auf ein nächstes Thema und oder ist parallel daran und das da gibt's nicht so viele Synergien. Von dem, was du jetzt an den Körper bringst, ja, aber was du als Fragestellung löst digital, würde ich sagen, eher nein, ne? Ja, also das ist schon so eine Sache.
Was interessiert euch noch aneinander, wenn ihr so die Dinge hört?
Ja, Industrie. Ich hätte gern gewusst, ob du dich mal mit Industrie, Fotografie auseinandersetzt. Natürlich komme ich aus der Industrie, deswegen habe ich auch gesagt, viel Historie und so weiter.
Wann kommst du zum Unternehmen? Genau. Welche Auftragsarbeit?
Mir ist jetzt noch eingefallen, ich habe sogar noch was für dich, weil wir haben mal ein Fotoband gemacht und den lasse ich dir im Nachgang zukommen, weil... Ja. Einfach um dem mal Industriefotografie, weil wir hatten mal das wirklich so in Szene gesetzt. Deswegen habe ich gefragt, ob das für dich auch so Dinge sind, wo du dich mal mit beschäftigt hast.
Total. Witzigerweise steht das auf meiner Agenda. Wir haben uns, doch das kann ich schon sagen, ja, mit dem Atomkraftwerk in Biblis beispielsweise, mit dem Stillgelegten beschäftigt. Und da wird es auch höchstwahrscheinlich, also so industrielle oder auch großindustrielle Anlagen reizen mich ohnehin schon seit jeher, weil man da so schöne mysteriöse Stimmung irgendwie aufkommen lassen kann auch, als würde da was im Verborgenen irgendwie, verborgene Machenschaften, sowas kann man immer irgendwie erzählen bei solchen großindustriellen Anlagen. Deswegen reizt mich das natürlich aber aus einem nicht oder weniger dokumentarischen Gedanken. Also ja. Ich bin kein Fotograf, der jetzt irgendwie irgendwelche Gebäude fotografiert, nur, sondern wirklich dann eben was, ich nenne das jetzt einfach mal spielerisch oder wirklich einfach was inszeniert dann dort und da eine Geschichte sich eben ausdenkt, praktisch wieder wie beim Film, nur eben mit der Fotografie. Aber das reizt mich deswegen auf jeden Fall und da werde ich mir auf jeden Fall mal mich reinklicken. Habt ihr denn wirklich solche großen Industrieanlagen? Das würde mich jetzt interessieren auch. Also
Der Standort, an dem wir jetzt sind, ist tatsächlich 1903 so ganz in Schritten aufgebaut worden. Da wirst du jetzt Keile da in dem Buch drin oder in der Zeitschrift drin sehen. Mhm. Und wir hatten auch mal ein künstlerisches Projekt, wo wir eben Fotografie gemischt mit Menschen in Arbeitsumfeld mal gemacht haben.
Spannend, ja.
Ja. Und wir haben aber auch so Themen und so Fragestellungen. Ja, also wir haben ja, sag ich mal, doch eine paar hundert Leute in der Produktion am Arbeiten und wir sind ein Textilbetrieb. Also wie man sich das vorstellt, vom Baumwollballen übers Garn, übers Weben bis zum Endprodukt. Mhm. Und wir haben aber auf der anderen Seite immer wieder so dieses Thema, der Link zu, wissen die Menschen, die produzieren im Umfeld eigentlich, welchen Wert sie schaffen, also in Richtung jetzt Patientenversorgung etc. Ist für uns immer so eine Herausforderung in der Kommunikation nach innen, ne? Wo wir immer wieder überlegen, wie kann man das verbessern, wie kann man praktisch the purpose, ja, also den Zweck, den wir eigentlich erfüllen, ja, auch den Mitarbeiter näher bringen, ist immer eine Fragestellung. Seit ich im Unternehmen bin eigentlich immer, um Identifikation zu schaffen. Ne? Ja, das ist natürlich hier bei Fahrzeugen, weiß man ja, noch immer der Punkt. Aber bei Medizin ist es natürlich dann schon ein bisschen schwieriger auch.
Ja.
Ich habe mich aber auch gefragt, welchen Zugang hast du zu Kunst?
Ach so.
Generell und bei dir, nur dass es schon mal so weit ist gehört, war so dieses, ab wann sagt man, ich bin Künstler? Also vielleicht fängst du
an. Okay, also
ich habe sogar wahrscheinlich, vielleicht jetzt kommst du raus, genau, jetzt kommst du raus, ja, ich male.
Nee, tatsächlich, ich hatte Kunst im mündlichen Abi.
Weil du musstest.
Nee, weil ich wollte. Es hat mich schon immer interessiert. Und so ein paar Fotos von dir habe ich jetzt so Anleihen an Dali gesehen irgendwie, weil er hat ja auch in Cadaqués so ein Museum und da war auch ja die Braut und das Auto und so. Also das war schon so ein paar Anliegen. Also mich interessiert es schon sehr, also Kunst generell, also macht schon Spaß. Also ich bin dann der Besucher, Konsument natürlich, ne, ist klar. Schön. Das ist ein, ja, genau.
Dafür mache ich es, ja.
Ja.
Und sozusagen, ja, damit sie gesehen wird. Ja, ja, schön.
Ja, ja.
Ab wann,
dann, ja, wann sagt man quasi, ja, selbstbewusst, ich bin Künstler? Also, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob man den irgendwie bei Berufswunsch angibt, Künstler.
Ach, ich hatte auch ganz viel dubiose Berufs- oder weniger dubiose, aber wild breit gefächerte Berufswünsche während meiner Kindheit, während meiner Jugend. Der Moment, an dem ich wirklich dann Künstler genannt habe, war witzigerweise, weil ich ja auch nicht studiert habe. Ich bin wirklich Autodidakt, also das hat sich wirklich einfach lange entwickelt so. Und der Moment, an dem ich dann wirklich gesagt habe, okay, ich bin jetzt wirklich Künstler, war, als ich meinen ersten Vertrag mit einer Berliner Galerie damals unterschrieben habe. Das war dann gar nicht so lange her, 2022. Habe ich natürlich schon viele Jahre, auch wie gesagt seit 2016, glaube ich, ungefähr, habe ich Kunst gemacht. Und 2022 kam dann, wie gesagt, der erste Vertrag von meiner Berliner Galerie. Und da wurde mir dann klar, okay, ich fange jetzt wirklich an, damit Geld zu verdienen auch. Wann, wenn nicht jetzt, kann ich mich Künstler nennen. Obwohl das ja ein sehr freier Begriff ist. Aber ich glaube, ab da war mir dann selbst auch, also natürlich war ich nach außen hin schon in den Jahren davor. Ich hatte auch mit 18 schon meine erste größere Ausstellung. Und natürlich wurde ich da immer wieder, kam ich mit diesem Begriff in Berührung. Aber wirklich, dass ich mich selber, wenn ich in den Spiegel geschaut habe, einen Künstler genannt habe, das war dann wirklich in dem Moment, als ich dann unter Vertrag genommen wurde von der ersten Galerie, genau. Mhm.
Wie viel Kunst braucht ein Industrieunternehmen oder wie viel Menschen auch, die mit Kunst ausgebildet wurden? Also wenn ihr jetzt an eure Mitarbeitenden denkt, egal jetzt in welchen Abteilungen, wie viel Kreativität, was für eine Art von Schule, Ausbildung sollten die haben, um bei euch dann richtig gut zu arbeiten?
Also, wo man es vielleicht ganz gut festmachen kann, ist, wenn sich jemand mit Textil beschäftigt, dann hat er da vielleicht so einen Bezug von vorher gehabt, zum Beispiel, dass man eine Ausbildung zur Näherin oder Näher gemacht hat. Das ist sowas, wo, glaube ich, dieser Bezug zu Textil kommt. Und dann zum Beispiel bei mir im Team jetzt drei Textilingenieurinnen arbeiten, von denen zwei sich auch in dem Bereich der Näherei dann ausgebildet hatten vorher. Ich glaube, da kommt schon mal so ein Punkt dazu. Und dann ist es natürlich klar, im Unternehmen, wenn man jetzt einen Marketingbereich hat, dann sind natürlich da die Menschen, die in Bezug zur Umsetzung, wie stelle ich das Unternehmen nach außen dar, natürlich mit dem Kreativ am Arbeiten sind. Und dann finde ich, ist es, ja, wie soll ich sagen, also in Entwicklung hat man Leute, die denken relativ linear und sind, sag ich mal, auch technokratisch eher unterwegs, was ich jetzt nicht negativ meine, sondern einfach die dieses systematische Abarbeiten haben. Und dann gibt's welche, die sprudeln vor Ideen, weil sie irgendwelche Dinge ausprobieren. Also wir haben auch immer wieder den Fall, dass Leute, ich nehme da mal mit was nach Hause und probiere was aus, ja, weil ich einfach dann zu Hause das Umfeld habe, wo ich mal Dinge probieren kann. Das gibt's. Also die machen das tatsächlich dann auch und kommen dann mit solchen Dingen zurück. Die haben vielleicht noch nicht die Vorstellung von einem konkreten Produkt, aber die haben irgendwas gesehen, wo sie sagen, ah, das könnte ich doch mal vielleicht kombinieren oder probieren. Und das muss nicht nur zu Hause sein, aber das ist dann dieser Freiraum, ne, den man geben muss. Bei uns gibt's halt so ein schönes Wort, das heißt, da läuft ein U-Boot-Projekt. Keiner sieht's, aber irgendjemand macht etwas. Ja, das ist dann schon so, und das muss man auch zulassen, ne? Das ist auch wichtig. Ja, weil da holen sich die Menschen natürlich auch hier Bestätigung, ja.
Ja, das ist ja auch eine schöne Rückmeldung dann für euch, dass wirklich auch Mitarbeitende dann wirklich was mit nach Hause nehmen. Das zeigt ja dann, dass sie auch vielleicht, ja.
Ja, mit dem Unternehmen identifizieren sich.
Ja, genau. Und auch mit der Mission sozusagen dieses Produktes oder der Produktentwicklung.
Ja. Ja, genau.
Cool. Und was würdest du sagen, wie viel Kunst und Kreativität braucht die deutsche Wirtschaft?
Jetzt nennen wir.
Also auch vielleicht auch so ein bisschen dieser Gedanke, so können wir uns das leisten? Braucht das? Wir sind hier ein Innovationspodcast. Kann Kunst innovative Prozesse anstoßen? Das ist auch das, was ich so ein bisschen mit den Mitarbeitenden meinte, ne? Wenn ihr auch auf Schule guckt, wird immer schnell, die müssen alle gut und die müssen irgendwie in den Tests müssen die alle gut laufen und dann sind das kleine, gute, produktive Menschen. Oder würdest du sagen, nee, so eine Karriere, wie du sie machst, kann vielleicht ganz viel Potenzial für auch ein Industrieunternehmen bieten?
Weiß ich nicht. Ich würde aber auf jeden Fall sagen oder empfehlen, dass man Kreativität nicht im Keim ersticken sollte. Also gerade bei jungen Menschen bewusst fördern sollte, gerade in der Wirtschaft, weil es eben darum geht, jetzt immer zunehmender, komplexer werdende Strukturen oder Geflechte oder auch Produkte zu begreifen und ja. da eben wirklich kreativ dann nach neuen Wegen zu suchen. Ja. Und ich glaube, was oder wie lösen wir auch, wenn man jetzt mal ganz global werden will, wie lösen wir die Probleme unserer heutigen, die werden wir nicht, wenn wir das Handbuch aufschlagen und da einfach auf Seite 1, 2, 3 nachlesen, werden wir nicht die Lösung finden. Ich glaube, da bedarf es an wirklich kreativen Lösungen, an kreativen Ansätzen. Und ich glaube, deswegen ist es sehr, sehr wichtig, gerade eben in Schulen etc. pp. Kreative Lösungswege wirklich bewusst zu fördern, denke ich.
Also wir haben das in der Vergangenheit schon mal auch so ein bisschen praktiziert und hat auch gesehen, dass das hilft. Und zwar, wenn man einen Zeichner oder eine Zeichnerin mit dabei hat bei so einem Kreativworkshops, um die Menschen das gar nicht so direkt so selber visualisieren können, aber eine Person im Hintergrund eben zum Beispiel, neudeutsch heißt es Patienten-Journey, einfach mal zeigt, was würde passieren, wenn jemand in dem medizinischen Umfeld genau dieses Produkt, was wir noch nicht haben, anwendet. Und dann werden Szenen gemalt oder es werden Produktprototypen gemalt, wo dem Künstler Dinge einfallen. Und diese Visualisierung ist manchmal auch was jahrelang im Büro hängt, weil man das einfach gut fand. Ne? Ja. Also da gibt es schon für Visualisierung von Ideen, da ist schon so ein Ansatzpunkt auf alle Fälle. Ja.
Ja, schön.
Auch für so ganz abstrakte Dinge, manchmal auch so für eine Unternehmensstrategie. Ja?
Genau.
Wenn man dann so ein trockenes PowerPoint-Präsentation hat oder man hat ein Bild und sieht aus wie eine Landkarte, man geht das ab und ist toll gezeichnet. Mhm. Da gibt's, also das kommt dann auch ganz gut an. Also einfach übersetzt, was vermeintlich kompliziert ist oder vielleicht auch kompliziert ist.
Cool. Und genauso sollte, glaube ich, aber die Kreativwelt nicht zu sehr diesen Bezug teilweise zur jetzt nicht unbedingt zur Wirtschaft, aber generell zur Gesellschaft verlieren. Das ist schade, dass das irgendwie, sehe ich so in den letzten Dekaden, seit dem Zweiten Weltkrieg hat gerade so der Westen sich in seinem Sammelschwerpunkt auch eben auf sehr abstrakte Formen der Kunst eben spezialisiert, was auch absolut seine Gründe, seine Daseinsberechtigung auch hatte. Nur ich glaube, dass die Kunst auch in Teilen ab und zu dann zu selbstreferenziell geworden ist, dass sie viele Menschen auch verloren hat. Und da sehe ich dann auch wieder so eine Selbstkritik in meiner Branche oder auch ein Problem in meiner Branche, dass eben diese teilweise die Bodenhaftung auch so ein bisschen verloren geht und dann halt auch so dieser, wir sind ja alle in dem gleichen System, auch wir Künstler, wir ziehen uns zwar gerne irgendwie da raus und glauben, dass wir irgendwie was anderes sind oder in einem anderen System uns bewegen, ich sehe das nicht, also ich sehe mich trotzdem als Teil dieses Systems und da soll ja jeder irgendwie auch einen gewissen Mehrwert, glaube ich, haben und deswegen ist das immer so ein sich gegenseitig irgendwie den Ball zuspielen.
Jetzt habt ihr euch ja schon ein bisschen kennengelernt und eine Frage von uns ist ja immer, könntet ihr euch jetzt spontan schon in diesem Podcast irgendwie gemeinsame Ideen entwickeln? Gibt es was, wo ihr sagt, ah super, da treffen wir uns, das wäre was?
Ja, insofern.
Erzähl doch mal dein Projekt.
Insofern, als dass ich mir gerne mal eure Industrie anlange. Ich werde gleich schon im Auto direkt mal googeln und würde mir das gerne mal anschauen. Ja, und vielleicht ergibt sich da mal eine Produktion, wer weiß.
Ja, genau. Also das ist auf alle Fälle herzlich willkommen. Ja, gerne mal vorbeikommen. Da gibt's auf alle Fälle die Vergangenheit und aber auch viel Zukunft. Und wenn man zum Beispiel da einen Beitrag leisten kann, dass die Mitarbeiter erkennen, es geht voran, die Zukunft, wir sehen das im Moment, wird viel investiert, das zu vermitteln, zum Beispiel auch mit einem Bild, ist auch eine tolle Sache. Ne? Ist vielleicht ein bisschen kommerziell für einen Künstler, aber
mal schauen.
Ja, genau. Also das ist der Besuch. Die Einladung ist ausgesprochen.
Mhm. Vielen Dank.
Ja. Und hast du noch spontan eine andere Idee gehabt? Das ist das Bild.
Natürlich haben wir jetzt irgendwann mal wieder sowas wie Jubiläum oder Familientag und solche Dinge. Aber ich weiß nicht, ob der Moritz da an der Stelle unterwegs ist.
Ja. Avantgardistisch. Wie regional verwurzelt bist du hier?
Genau. Ja. Das muss ich dann ergeben, aber vielleicht so bei so einem Besuch mal so Dinge anschauen und mal ein bisschen reflektieren, diskutieren, das ist bestimmt gut.
Das ist dann immer diese Stelle im Podcast, wo man sagt, wir beenden diesen Podcast quasi offiziell und jetzt werden dann weitere Ideen gesponnen, off the record. Aber die letzte Frage ist natürlich immer, ist es ein Match?
Mit einer 50-50 Wahrscheinlichkeit würde ich sagen, aber das können wir ja dann noch ein bisschen nach oben drehen, ne? Dass es mehr in Richtung Erfolg geht. Genau.
Sehr schön. Das freut uns. Danke, dass ihr hier dabei wart. Wir laden natürlich alle Zuhörenden ein, euch zu vernetzen mit euch, auch dann in den Social Media Kanälen die tollen Geschenke anzugucken und ihr ein bisschen zu lernen. Wir sagen Dankeschön, Moritz Koch und Dr. Steffen Klawunde.
Ja, danke. Danke auch.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Das war Gemischte Tüte, der Blind Date Podcast der Innovationsagentur Rheinland-Pfalz. Vernetzt euch gerne mit den Gästen, folgt dem Insta-Kanal, denn da gibt es jede Menge Bonusmaterial für euch. Ihr seht die Geschenkübergabe, ihr bekommt einen Einblick hinter die Kulissen und ihr seid immer informiert, wann die nächste Folge rauskommt. Wenn ihr euch ganz allgemein für das Thema Innovation in Rheinland-Pfalz interessiert, dann geht gerne auf www.innovationsagentur-rlp.de. Bleibt offen und neugierig, so wie unsere Blind Date Gäste bei Gemischte Tüte.